Das Kirchenjahr ist so gestrickt, dass man eigentlich bis Ostern hin so ein bisschen diesen Weg Jesu nachgeht. Und das tun wir heute auch. Wir gehen ein bisschen weiter. Jesus ist schon ein paar Tage alt. Das Lukas-Evangelium berichtet uns, dass Jesus nach 8 Tagen beschnitten wurde. Ein bisschen später, ungefähr 40 Tage danach, nach der Geburt, haben sich Maria, Josef und Jesus auf eine Reise gemacht nach Jerusalem. Und das haben die gemacht, um das Gesetz Folge zu leisten. Nach dem Gesetz musste Jesus als erstgeborener Sohn freigekauft werden und Maria musste sich wegen der Geburt reinigen. Also sie musste so ein Reinigungsopfer darbringen im Tempel. Normalerweise war das eine Taube und ein Lamm. Und für die ärmere Gesellschaft gab es dann 2 Tauben und das konnten sich Maria und Josef so gerade leisten. Und deswegen haben sie 2 Tauben als Opfer dargebracht, als Reinigungsopfer für Maria. Und während sie da im Tempel waren, da geschah etwas. 40 Tage ungefähr nach der Geburt. Ein Mann kommt auf sie zu, spricht sie an, nimmt das Kind aus Marias Arm, nimmt es in seine eigene Arme und fängt an, Gott zu loben und zu preisen. Dann taucht noch eine andere Person auf, eine Frau, und sie hat auch Jesus als den Retter erkannt und muss das gleich weitererzählen. Und um die Geschichte geht es heute. Die steht im Lukas-Evangelium Kapitel 2, die Verse 25 bis 38, also sehr lang. Also wer das mitlesen möchte, Lukas 2, 25 bis 38. Ich lese aus der Neuen Genfer Übersetzung. Damals lebte in Jerusalem ein Mann namens Simeon. Er war rechtschaffend, richtete sich nach Gottes Willen und wartete auf die Hilfe für Israel. Der Heilige Geist ruhte auf ihm. Und durch den Heiligen Geist war ihm auch gezeigt worden, dass er nicht sterben werde, bevor er den vom Herrn gesandten Messias gesehen habe. Vom Geist geleitet war er an jenem Tag in den Tempel gekommen. Als nun Jesu Eltern das Kind hereinbrachten, um mit ihm zu tun, was nach dem Gesetz üblich war, nahm Simeon das Kind in seine Arme, pries Gott und sagte: Herr, nun kann dein Diener in Frieden sterben, denn du hast deine Zusage erfüllt. Mit eigenen Augen habe ich das Heil gesehen, das du für alle Völker bereitet hast. Ein Licht, das die Nationen erleuchtet und der Ruhm deines Volkes Israel. Jesu Vater und Mutter waren erstaunt, als sie Simeon so über ihr Kind reden hörten. Simeon segnete sie und sagte zu Maria, der Mutter Jesu: Er ist dazu bestimmt, dass viele in Israel an ihm zu Fall kommen und viele durch ihn aufgerichtet werden. Er wird ein Zeichen sein, dem widersprochen wird, so sehr, dass auch dir ein Schwert durch die Seele dringen wird. Aber dadurch wird bei vielen an den Tag kommen, was für Gedanken in ihrem Herzen sind. In Jerusalem lebte damals auch eine Prophetin namens Hanna, eine Tochter Penuels aus dem Stamm Asser. Sie war schon sehr alt. Nach 7-jähriger Ehe war ihr Mann gestorben. Sie war Witwe geblieben und war nun 84 Jahre alt. Sie brachte ihre ganze Zeit im Tempel und diente Gott Tag und Nacht mit Fasten und Beten. Auch sie trat jetzt zu Josef und Maria. Voller Dank pries sie Gott und zu allem, die auf die Erlösung Jerusalems warteten, sprach sie über dieses Kind. Es wird zunächst von Simeon berichtet. Er nahm das Kind in die Arme. Herr, nun kann dein Diener in Frieden sterben, denn du hast deine Zusage erfüllt. Simeon beginnt seinen Lobpreis damit, dass er Gott dafür lobt, dass er seine Zusage hält, dass seine Verheißung auch wirklich erfüllt worden ist. All die alttestamentlichen Texte, die Simeon im Hinterkopf hat, gehen mit Jesus in Erfüllung. Und auch die Zusage, die Gott ihm ganz persönlich gegeben hat, geht auch mit Jesus in Erfüllung. Mit eigenen Augen habe ich das Heil, also die Rettung, gesehen. Die Juden glaubten daran, dass ein Retter kommen wird. Ein Retter, der Frieden bringt. Wir haben schon viel gehört über das Licht des Friedens. Wie sich dieser Frieden äußert, darüber gab es in der jüdischen Gesellschaft eigentlich viele verschiedene Meinungen. Aber was hier ganz deutlich von Simeon gesagt wird, ist, dass dieser Friede nicht nur für die Juden gekommen ist, sondern für alle Menschen. Im Griechischen stehen hier zwei Begriffe. Einmal Laos, womit das Volk Israel gemeint ist. Und dann steht da noch ein zweiter Begriff, Ethnos. Und damit sind eigentlich die Heidennationen, die Heidenvölker gemeint. Und Simeon, der vom Heiligen Geist erfüllt ist, gibt an dieser Stelle, wo Jesus noch ein kleines Kind ist, noch gar nicht selber gesprochen hat, gibt er hier die Verheißung, dass dieses kleine Kind nicht nur für die Juden gekommen ist, sondern für die ganze Welt. Für Lukas, den Evangelisten, ist es hier wichtig, das nochmal zu sagen. Alle können von Jesus Frieden etwas haben. Für uns heute ist das eigentlich ganz normal, selbstverständlich. Wir sind damit aufgewachsen, wir hören das sehr oft in Predigten, Andachten, wir lesen das in Büchern oder in Zeitschriften. Wir sollen das Evangelium verkünden. Alle haben das Heil verdient. Diesen Gedanken lassen wir mal kurz im Hinterkopf und kommen gleich wieder darauf zurück. Wir müssen noch mal ein Problem nachgehen, bevor wir da wieder zurück drauf kommen. In den Werken von Lukas, also im Evangelium und in der Apostelgeschichte, zieht sich ein Problem durch. In der Rede Simeons zu Maria spricht er davon, dass viele Menschen durch Jesus aufgerichtet werden, aber es kommen auch viele zu Fall. An Jesu wird sich also entscheiden, ob Menschen gerettet werden oder nicht. Die Tücke oder das Problem ist nun, woran kann man fallen? Naheliegend ist natürlich, dass man sich erst gar nicht für Jesus entscheidet. Also eine bewusste Ablehnung. Dann gibt es noch eine zweite Fallmöglichkeit. Das ist dieses Problem, was sich im Grunde genommen in den Werken Lukas durchzieht. In der Theologie wird das genannt das Schwinden der Parousina-Erwartung. So ein bisschen abgekürzt, das Schwinden der Naherwartung. Was ist das? Lukas schreibt sein Evangelium in eine Zeit, in der ein Konflikt herrscht. Einerseits wurde verheißen, dass Jesus wiederkommt, andererseits, wo bleibt er? Jesus kommt auf die Erde. Es heißt, er sei der Retter, er sei das Leben. Er wandelt auf der Erde. Er lehrt hier die Menschen. Dann wird er gekreuzigt. Er wurde auferstanden und zum Himmel aufgefahren. Und im Nachhinein wird es den Apostel durch den Heiligen Geist deutlich, warum Jesus eigentlich gestorben ist. Es fiel ihnen vielleicht wie Schuppen von den Augen, weil sie plötzlich erkannten, wovon sie eigentlich frei geworden sind, was eigentlich dieser Friede, den Jesus mitgebracht hat, bedeutet. Und jetzt steht da eine große Verheißung. Jesus kommt bald wieder und wir werden alle im Himmel mit Gott vereint sein. Da dachten wahrscheinlich alle erstmal so, wow, davon müssen wir erzählen. Sie liefen los, sie haben das Evangelium verkündet, Gemeinden gegründet und dabei auch viele Strapazen auf sich genommen. Aber irgendwann wurde aus diesem Wow ein Wow. Und aus diesem kleinen Wow wurde vielleicht irgendwann mal ein Okay. Und aus diesem Okay war dann irgendwann ein Ja, was jetzt? Was stellt sich dann ein? Man wird irgendwann ungeduldig. Die Wachsamkeit lässt nach. Die Prioritäten verschieben sich. Man hat ja jetzt plötzlich auch noch andere Sachen zu tun. Das, was aktueller erscheint, ist wichtiger. Jesus lässt halt auf sich warten. Und jetzt, auch heute, nach 2000 Jahren, warten wir immer noch. Rechnen wir damit eigentlich noch, dass Jesus in unserem Leben, in unserer Generation wiederkommt? Rechnen wir damit? Erwarten wir Jesus? Viele Menschen gestalten ihr Leben so, als würden sie genau das nicht erwarten. Und der Evangelist Lukas warnt uns nun davor. Er bleibt bei der Meinung, dass Jesus irgendwann wiederkommt. Den Zeitpunkt weiß keiner. Doch man soll wachsam bleiben und sein Leben so gestalten, wie es Gott auch erwartet. Es wird plötzlich wichtig für den Evangelisten, auch wenn Gott, Jesus, auf sich warten lässt, ist es nun ganz wichtig, unser Leben nach seinem Willen zu gestalten. Und das ist nun die eine Möglichkeit, noch zu stürzen bzw. zu fallen. Genau dann, wenn man es genau nicht tut, wenn man nicht erwartet, dass Jesus wiederkommt und wenn man sein Leben nicht gestaltet nach Gottes Willen. Und genau das ist auch, was Simeon in seiner Rede beschreibt, wenn er sagt, dass dadurch bei vielen Menschen an den Tag kommt, was für Gedanken sie in ihren Herzen tragen. Was ist eigentlich wichtig? Alles, was aus dem Herz sprudelt, das ist mir wichtig. Und wenn ein anderer Gedanke rauskommt als Jesus, dann erwartet man ihn eigentlich auch gar nicht wirklich. Es ist im Grunde genommen eine Ablehnung Jesu. Nicht aufgrund einer bewussten Entscheidung, so wie das erste, sondern weil man vielleicht auch eher unbewusst sich auf etwas anderes konzentriert. Es sind so viele Sachen im Alltag, die einen beschäftigen. Und dann schiebt man den Gedanken, dass Jesus wiederkommt, oder den Gedanken der Lebensgestaltung schiebt man beiseite und anderes wird wichtiger. Und jetzt holen wir unseren Gedanken aus dem Hinterschädel mal wieder hervor. Ihr erinnert euch sicherlich noch, aus dem Wow wurde irgendwann ein Ja, was jetzt? Und wenn wir bei dem Ja, was machen wir jetzt sind, da müssen wir uns vielleicht eingestehen, dass unser Herz gerade für was anderes brennt, nur nicht für Jesus. Aber wenn Jesus dir wichtig ist, dann wird auch das ans Tageslicht kommen. Man richtet sein Leben danach ein, was ein gewichtig, was ein bedeutsam ist, was wirklich triftig ist. Und das ist dieses Wow! Wie sieht so ein Leben aus? Der Evangelist lässt uns nicht im Regen stehen. Sein Evangelium gibt immer wieder Antworten, wie man sein Leben führen soll. Ich will euch jetzt aber nicht mit den ganzen Kapiteln irgendwie bombardieren. Deswegen bleiben wir bei unserem eigentlichen Bibeltext, dem Predigtext. Wir gucken auf die Prophetin Hanna mal genauer. Die kommt ja auch vor. Es sind die Verse 36 bis 38. Es sind also nur drei Verse, in denen Hanna vorkommt. Drei kleine Verse. Was tut Hanna? Na? Da. Sie geht in den Tempel. Sie dient Gott, indem sie fastet und betet. Sie preist und lobt Gott. Und sie erzählt von Jesus. Vier Dinge. Und ich behaupte jetzt, dass wenn man diese vier Dinge tut, dann bleibt man oder gelangt man wieder zu dieser Begeisterung für Jesus, für Gott. Es ist ein Leben, bei dem die Prioritäten klar sind jetzt. Die liegen einfach bei Gott. Das Herz richtet sich wieder auf Gott. Und deswegen bleibt es auch bei Gott. Ich möchte einmal kurz diese Punkte durchgehen. Hanna geht in den Tempel. Was macht man da? Zunächst denkt man einfach an die Opferriten, die dort vollzogen wurden. Aber man muss sich auch vorstellen, dass viele in den Tempel oder auch in die Synagoge gegangen sind, um auch aus der Schrift etwas zu hören. Für uns ist das selbstverständlich, dass wir ans Bücherregal gehen und ein Buch rausziehen und dann lesen. Wenn damals jemand irgendwie sowas zu Hause hat, dann war das was ganz, ganz Wertvolles. Das war teuer. Nicht jeder hatte Papier, Papyrus. Also konnte man eigentlich im Grunde genommen die Heiligen Schriften, die Schriften Mose, die Propheten und so, konnte man eigentlich nur im Tempel oder in der Synagoge vorgelesen bekommen. Jeden Tag in den Tempel zu laufen, zeigt nochmal, wie dringlich sie es sah, etwas aus der Bibel bzw. aus dem Alten Testament zu hören. Und für unser Glaubensleben ist Bibellesen auch existenziell. Dort erfahren wir von Gottes Heilsplan. Was hat es mit Jesus auf sich? Dort lesen wir, wie das Leben eigentlich gelingen kann. Darin stehen Ermutigungen, da stehen tröstende Worte oder auch hoffnungweckende Verse. Die sind so wichtig für unser Glaubensleben, dass wir eigentlich darauf nicht verzichten sollten. Bibellesen ist aber auch in der Gemeinde sehr wichtig. Also in der Gemeinde zusammen Bibel lesen. Bill Heibels hat mal die Beobachtung gemacht, dass schrumpfende Gemeinden keine Bibel mehr lesen. Es gibt keine Zusammenkunft, wo gemeinsam in der Bibel gelesen wird. Und dann macht er die Beobachtung, dort, wo wieder angefangen wird, gemeinsam Bibel zu lesen, dort wächst die Gemeinde plötzlich wieder. Es ist also für uns selber wichtig, es ist für die Gemeinde wichtig, dass wir Bibel lesen und einfach begeistert dabei bleiben. Das Herz richtet sich so auf Gott. Dann kommt der Punkt Fasten und Beten. Beten tun wir hier in der Gemeinde häufig. Wir hatten eben eine Gebetsgemeinschaft. Am Anfang wird gebetet, am Ende wird gebetet. Was jeder zu Hause tut, das kann ich von hier oben jetzt nicht so beurteilen. Aber auch zu Hause sollte gebetet werden. Fasten, das tun wir meistens eher vor Ostern. Warum eigentlich Fasten? Also ursprünglich bedeutete ja Fasten wirklich der Verzicht auf das Essen. Und in Zeiten, in denen man eigentlich essen würde, soll man sich auf Gott konzentrieren und anfangen zu beten. Man räumt sich also zusätzliche Zeit ein, um Zeit mit Gott zu verbringen. Aber das ist auch nicht das Einzige. Also ich habe schon mal Essen gefastet, mehrmals. Ich weiß nicht, wer es von euch getan hat, aber jeder, der das getan hat, wird bemerkt haben, dass man einfach schwächer wird. Man hat einfach nicht mehr so viel Energie. Die Kohlenhydrate sind schnell verbraucht und man wird schlapper. Gerüche werden dann auch stärker. Man nimmt viel mehr wahr, wo Essen ist. Man bemerkt eigentlich, wenn man so durch die Straßen läuft, wie viele Pizzabuden es gibt, Döner, Restaurants. Man wird da sehr aufmerksam. Und in diesem Bewusstsein tretet man dann vor Gott, in seiner Schwachheit und in der Fülle, der man eigentlich lebt. Man erscheint vor Gott und bittet um Disziplin für das, einfach für das, was man durchhalten muss, einfach nicht zu essen. Und man dankt auch gleichzeitig Gott, dass wir eigentlich in unserer Gesellschaft eine Fülle an Essen haben. Also man ist da auch von Dankbarkeit erfüllt. Dankbarkeit dafür, dass man versorgt ist. Man nimmt Gott als den Versorger, als den Vater wahr, der er ist. Gott kümmert sich um mich. Heutzutage wird vielleicht auch was anderes gefastet. Meistens sind es dann Dinge, bei denen man merkt, okay, das sind die treiben mich irgendwie in Abhängigkeiten oder die sind einfach nicht gut für mich oder für meine Familie. Oder das übertreibe ich maßlos. Und dann verzichtet man doch eher auf Rauchen, Schokolade, auf Fernsehen, auf Fleisch und so weiter. Aber auch bei diesen Dingen ist der Sinn, dass man vor Gott kommt und ihn bittet und ihn auch dafür dankt. Also der Sinn des Fastens ist, man richtet sich auf Gott, man betet bewusst in seiner Schwachheit ihn an, bittet um Kraft und dankt ihm für das, was man hat. So wird Gott als der Vater und der Versorger anerkannt, der er auch ist. Und man nimmt ihn als diesen Vater auch in Anspruch. Das Herz richtet sich auf Gott. Beim Loben und Preisen ist es ähnlich. Hier wird Gott in seiner Größe, in seiner Vollmacht, in seiner Erhabenheit angebetet und besungen. Gott als souveräner Gott, der als Schöpfer bewundert wird, der über der Welt steht, über die Welt steht und ja, in die Geschichte eingreifen kann. Man lobt ihn für das Heilswerk Jesu und das, was er vielleicht auch persönlich an einem getan hat, an Heilung, an Vergebung. Und das Ergebnis ist, dass wir Lobende und Preisende uns wieder auf Gott fokussieren. Unser Blick ist nicht auf andere Dinge gerichtet, sondern wir sind ganz nah bei Gott und sehen ihn in seiner Fülle. Unser Herz richtet sich auf Gott. Letzter Punkt, von Jesus erzählen. Die Prophetin Hanna hat Jesus als den Retter, als den Erlöser erkannt und gesehen. Und sie konnte vor Freude sich gar nicht mehr bremsen und musste es eigentlich anderen Leuten gleich weitererzählen. Wenn ein Mensch Christ wird, dann ist er oft so berührt und sein Herz brennt für Jesus. Und er ist so begeistert, dass er eigentlich gar nicht anders kann, als irgendwie davon zu erzählen. Er gibt einfach Zeugnis davon, was eigentlich passiert ist. Und dann kommen vielleicht so die ganzen alten Hasen in der Gemeinde und sagen, bleib mal ruhig, in 6 Wochen. Das ist wieder ganz anders. Aber warum soll das nachlassen? Warum soll man seine Begeisterung nicht weiterteilen? Warum soll man das aufgeben? Warum soll man einfach ruhig werden? In der Jugendgruppe hatten wir letztens das Thema die geistliche Waffenrüstung nach Epheser 6. Und da gibt es die Schuhe oder die Sandalen des Evangeliums. Und dabei wurde mir nochmal ganz deutlich bewusst, warum eigentlich es wichtig ist, das Evangelium weiterzuerzählen. Warum ich eigentlich ganz persönlich, ich auf Menschen zugehen soll. Natürlich ist der eine Grund, ich will, dass andere Menschen auch zu Jesus finden. Aber es hat natürlich auch einen wichtigen Nebeneffekt für mich selber. Ich mache mir jedes Mal ganz neu bewusst, warum ich eigentlich Christ bin. Was hat Jesus für mich getan? Jedes Mal ganz neu und ganz bewusst. So im Alltag, da ist das alles so im Hinterkopf, ja, Jesus hat mich gerettet. Aber wenn ich davon erzähle, dann werde ich da wieder neu von berührt und Jesus steckt mich an. Noch ein Effekt ist vielleicht, wenn sich dabei auch andere dann noch bekehren, dass man auch von deren Bekehrung dann irgendwie begeistert wird. Also das Herz wird neu entfacht, jedes Mal. Wenn wir also diese vier Dinge beibehalten, wenn wir das regelmäßig tun, dann bleiben wir in Gottes Gegenwart. Wir lesen die Bibel, wir verzichten auf etwas, damit wir dafür dankbar werden. Wir beten dafür, wir danken dafür. Wir loben Gott und wir preisen ihn für seine Größe, für seine Allmacht. Und wir erzählen von Jesus weiter, weil es wichtig ist für andere und für mich. Dann sind nämlich auch die Prioritäten in meinem Leben ganz klar. Und dann regelt sich eigentlich diese ganze Lebensgestaltung, die wir im Alltag irgendwie versuchen zu meistern und wo wir denken, oh, wir müssen doch eigentlich Christ sein, auch im Alltag, dann regelt sich das von alleine. Wir bleiben einfach in der Gegenwart Gottes. Wir sind begeistert von Gott. Und das, was vielleicht uns ganz normal erscheint, Jesus rettet mich, weil wir es immer wieder hören, weil wir es immer wieder lesen, das wird wieder wichtig, das gewinnt an Bedeutung. Und dann sind wir wieder bei diesem Wow! Und das bestimmt unser Leben. Jesus Christus ist mein Retter und er ist auch dein Retter. Weihnachten ist zu Ende. Der Zauber dieser Feiertage, der verfliegt langsam. Und der Alltag, der kommt näher. Und der Alltag wird vielleicht auch das Bewusstsein, warum Jesus eigentlich auf die Welt gekommen ist, wieder ertränken. Er ist als Retter auf die Erde gekommen, auf die Welt gekommen, um uns Menschen zu zeigen und zu sagen, wie wir wirklich leben können. Und er bringt uns so Frieden. Wenn wir jetzt Simeon ernst nehmen und Hanna als Vorbild sehen, dann bleibt dieses Bewusstsein und dieser Zauber in uns. Faste und bete, lese die Bibel, lobe und preise, erzähl von Jesus. Und das alles, damit du bei Gott bleibst und nicht zu Fall kommst, sondern damit du aufgerichtet wirst und so die Rettung und den wahren Frieden auch erlebst. Amen.